Wir steigen direkt ein. Das hätte ich jetzt auch gern, so ein Tasserl Kaffee in der Früh. Annalena, ich habe sie gemeint, ja? Ist aber Tee. Wunderbar. Trotzdem solltest du es genießen. Das ist eine Abbildung aus unserem Lehrbuch Medizinische Chemie und zeigt uns ein sogenanntes Target-Schema, nämlich die Wirkweise der sogenannten Vasopressin-Rezeptor-Antagonisten. Vasopressin-Rezeptor-Antagonisten sind relativ neue Wirkstoffe, wo wir zurzeit auch nur zwei Vertreter zugelassen haben. Wir werden die Strukturen gleich sehen, nicht zuletzt deshalb, weil wir uns mit der Synthese dieser Arzneistoffe heute auseinandersetzen. Ich will Ihnen vielleicht nur so viel nahebringen, dass das Vasopressin, eine körpereigene Substanz, in der Niere dazu beiträgt, dass Wasser rückresorbiert wird. Und Vasopressin wirkt über sogenannte Vasopressin-Rezeptoren. Und wenn Vasopressin-Rezeptoren aktiviert werden, dann kommt es über einen Mechanismus, den ich jetzt nicht im Detail erläutern werde, dazu, dass sogenannte Aquaporine, Wasserkanäle, Aquaporine, in die Zellmembran sozusagen verankert werden, in der Zellmembran verankert werden, Wasser durch diese Aquaporine durchtreten kann und dann Wasser rückresorbiert wird. Nun gibt es eine begrenzte Zahl von Erkrankungen, unter anderem Herzinsuffizienz, wo es in der Folge der Herzinsuffizienz dazu kommt, dass es zur Ödembildung kommt. Zu viel Wasser im Körper. Ja, Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz haben oft dicke Beine, ja, Ödeme, Ödembildung. Und im Kontext dieser Erkrankungen ist es dann notwendig, für eine Ausschwemmung zu sorgen, dieser Ödeme. Und wenn man Vasopressin-Rezeptor-Antagonisten einsetzt, die diesen Rezeptor blockieren, dann können diese Aquaporine nicht mehr sozusagen an der entsprechenden Stelle in den Zellmembranen verankert werden und das Wasser kann dann nicht mehr rückresorbiert werden. Sehr grob beschrieben jetzt den molekularen Wirkmechanismus, aber letztendlich beeinflusst das Vasopressin bzw. Vasopressin-Rezeptor-Antagonisten eben die Lokalisation bzw. Funktion dieser sogenannten Aquaporine. Ja, und das, was Sie hier sehen, das sind die Strukturen dieser Vasopressin-Rezeptor-Antagonisten, hier das Conivaptan und hier das Tolvaptan. Vaptane sind Vasopressin-Rezeptor-Antagonisten und wir sehen, dass diese beiden Moleküle große Ähnlichkeit aufweisen. Sie sind miteinander verwandt und ich würde jetzt gerne mal gemeinsam mit Ihnen die Frage stellen, was ist denn charakteristisch für das Conivaptan? Wer möchte hier erste Molekülcharakterisierung vornehmen von Ihnen? Wer hat einen Vorschlag? Was sehen wir an funktionellen Gruppen, an Heterozyklen, an besonderen Eigenschaften? Wer hat dabei Ideen? Julius? Genau, wir haben Säureamid-Funktionen und zwar haben wir zum einen hier ein Carbonsäureamid, wir haben allerdings hier natürlich auch eine Säureamid-Funktion, ganz genau. Ja, dann haben wir was noch, Julius, machen wir gleich weiter. Das ist eine gute Beschreibung, eine ganze Reihe von Benzenringen, hier repräsentiert durch ein Biphenylsystem. Stichwort an der Frage, an dem Punkt, wie kann man Biphenyle herstellen? Welche Namensreaktion? Ullmann-Synthese, ganz genau. Wissen Sie noch ungefähr, was man bei der Ullmann-Synthese einsetzt? Am Ende kriegt man die Biphenyle. Aber was sind die Edukte?
Erstmal zwei Benzene, eins mit einem Iodid dran, eins mit Chlorid dran und drei Nitrogruppen.
Braucht man nicht notwendigerweise, aber was wichtig ist, und das haben Sie völlig korrekt auf den Punkt gebracht, man hat also typischerweise halogenierte Benzenderivate, Jodbenzen beispielsweise, und das wird dann mit Kupferpulver erhitzt, dann hat man eben das Biphenyl. Wo tritt das Biphenyl als Nebenreaktion auf, oder Biphenylderivate als Nebenreaktion? Woraus wir wieder, Julius? Sandmeier-Reaktion. Und daraus wird natürlich wieder deutlich, dass wir hier einen radikalischen Mechanismus bei der Sandmeier-Reaktion haben. So, jetzt wollen wir aber das noch weiter charakterisieren. Was ist das für ein Ring, Julius? Sie müssen ihn nicht nochmal klären. Sie können ja. Es ist ein Siebenring, ganz genau. Wir haben einen Siebenring, ein Acepin. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Heterozyklus und das ist, was ist das, Daniela? Ein Imidazol. Ich halte fest, dass dieser Arzneistoff Conivaptan als Hydrochlorid eingesetzt wird. Daniela, Hydrochlorid bedeutet konkret, dass dieser Wirkstoff ein Salz bildet. Und wenn wir jetzt mit Salzsäure ein Salz bilden, wo würden Sie erwarten, dass die Protonierung dieses Arzneistoffes stattfindet? Ja, aber konkret an welchen Stickstoffatomen? Würden Sie sagen, das Ganze passiert hier, hier oder irgendwo hier im Bereich des Imidazolringes? Tilman? Richtig, und warum? Muss natürlich was zu tun haben mit der Frage der... Bitte? Basizität, ja?
Ja, weil die anderen beiden sind Säureamide.
Ja?
Und die sind nicht basisch.
Die reagieren typischerweise neutral.
Und beim Imidazol, der andere Stickstoff, ist eben im Ring integriert, das freie Elektron.
Wir halten fest, meine Damen und Herren, dass Imidazol repräsentiert einen Heterozyklus, der insbesondere dadurch imponiert, dass wir hier, und da bitte ich Sie, meinem Cursor zu folgen, hier ein Amidin-Strukturelement aufweist. Das erklärt die basischen Eigenschaften und die Protonierung des Imidazols führt zu einem Imidazolium-Ion, welches nach wie vor aromatisch ist. Ja? Also die Salzbildung an der Stelle. Und jetzt wollen wir uns aber mit der Synthese dieses Arzneistoffes beschäftigen, und zwar Step by Step. Und Sie sehen hier die ersten Sequenzen zum Aufbau des Arzneistoffes Conivaptan. Und hier gleich einmal meine Frage, was ist das für ein Molekül? Kommt das irgendwie bekannt vor? Hat das jemand schon einmal gesehen? Kennt jemand den Trivialnamen? Orthoaminobenzoesäure. Ja, ich sehe schon an den Reaktionen des einen oder anderen, irgendwie kommt es uns bekannt vor. Ja, Julius? Nix? Annalena? Das ist die Antranilsäure. Antranilsäure und ist wichtig, nicht zuletzt, weil einige Arzneistoffe über dieses Antranilsäure-Strukturelement verfügen. Und ich will Ihnen an dieser Stelle einmal ein bisschen Schmalz sozusagen ins Auditorium geben und die Frage stellen, wie könnte man ausgehend von diesem Molekül Antranilsäure herstellen. Wer hat eine Idee? Was ist das, was ich hier aufgezeichnet habe? Und wie könnte man daraus Antranilsäure verfügbar machen? Vorschläge. Um welches Molekül handelt es sich? Ich meine, es ist nicht besonders schön aufgezeichnet, das gebe ich zu, aber... Julius? Phthalsäureimid, ganz genau. Phthalsäureimid kann für die Darstellung von Antranilsäure verwendet werden. Wir kennen das Phthalsäureimid bzw. das Kaliumsalz natürlich als Edukt der Gabriel-Synthese, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber wir halten fest, dass dieses... Phthalsäureimid in alkalischer Lösung hydrolysiert werden kann zu diesem Hydrolyseprodukt. Das kann man gezielt durch geeignete Wahl der Reaktionsbedingungen machen. Wir öffnen den Ring, wir generieren damit ein Säureamid-Strukturelement bzw. eine Carboxylgruppe, die natürlich dann unter den alkalischen Bedingungen zumindest partiell deprotoniert vorliegt. Aber jetzt meine Frage, welche Reaktion könnte ich jetzt sozusagen hier nachfolgend ansetzen, um Antranilsäure, nämlich das, was wir hier oben sehen, zu generieren? Wer diese Frage beantwortet, hat automatisch bei seiner Klausur einen Punkt gut. Und das ist nicht nur so gesagt, sondern das gilt dann auch. Eine Reduktion. Es gibt eine alternative Synthese zur Antranilsäure, wo man das so angehen könnte mit einer Reduktion, aber das wäre jetzt noch nicht ausreichend beschrieben. Hier kriegt man das nicht ohne weiteres hin. Aber es gibt eine Namensreaktion, die kennen Sie. Sie müssen nur genau hinschauen und sagen, okay, wovon gehe ich aus und wo möchte ich hin? Und in welches Schema passt das? Vorschläge. Ich würde den Punkt sehr gern vergeben. Ich sage es Ihnen ehrlich. Wo ist denn die Leonie heute? Nicht da. Liebe Grüße von mir. Ich mache noch eine kleine Hilfestellung. Es ist eine Umlagerungsreaktion. Das ist es. Ganz genau. Der Punkt ist Ihnen sicher, Annalena. Sie haben Zeugen hier. Ja. Sie können sich darauf berufen. Sie haben einen Punkt gut für die Klausur. Es ist eine Hoffmann-Umlagerung. Ja. Sie können mit einer Hoffmann-Umlagerung aus einem primären Säureamid, zu einem primären Amin kommen. Sie verlieren formal eine C1-Einheit, in diesem Fall den Kohlenstoff hier dieses Säureamids, den Carbonylkohlenstoff, und dann haben Sie die Antranilsäure. Ja? Und diese Antranilsäure wird hier oben umgesetzt, zunächst einmal in zwei Schritten. Und da würde ich Sie auch bitten, gemeinsam mit mir zu erarbeiten, was passiert hier im Schritt 1. Wer möchte sich dieser ersten Reaktion annehmen? Wir haben hier über dem Pfeil Methanol, Salzsäure, Reflux. Was passiert hier? Was machen wir an der Stelle konkret? Ja? Das ist eine säurekatalysierte Veresterung, klassische Reaktion, ja, geeignete Reaktionsbedingungen, um hier eine Veresterung vorzunehmen. Völlig richtig, ich möchte Sie bitten, dass Sie dieses Thema Veresterung auch, habe ich schon mehrfach gesagt, erarbeiten, auch im Kontext Massenwirkungsgesetz, wie kann ich es beeinflussen, dass die Esterbildung begünstigt wird, Wasserabscheidung und, und. Ja? Sehr gut, das heißt, wir generieren sozusagen mit dieser ersten Reaktion aus der Säurefunktion hier den Methylester. Tillmann, was macht man dann im zweiten Schritt hier? Was bedeutet das konkret?
Ich glaube,
das ist eine Schutzgruppe, oder? Das ist eine Schutzgruppe, da liegen Sie gar nicht falsch, im Gegenteil, ja, das ist eine Schutzgruppe, und zwar, was wird hier genau und konkret gemacht? Im Lösemittel Pyridin? Es wird mit Tosylchlorid umgesetzt, Sie kennen das Tosylchlorid auch im Kontext der Umsetzung mit Alkoholen, um Alkyltosylate herzustellen, die dann für SN2-Reaktionen verwendet werden. Hier wird das Tosylchlorid eingesetzt, um diese Aminfunktion zu maskieren. Es entsteht auf diese Art und Weise ein Sulfonsäureamid. Sonst mit Alkoholen erhalten wir ja die Ester, aber hier entsteht ein Amid, ganz genau. Wir werden dann gleich noch einmal zurückkommen auf die Frage, warum machen wir das an der Stelle? Ist das überhaupt notwendig? Und der nächste Schritt, der ist bemerkenswert, da sehen wir hier, was sehen wir hier? Wer möchte das beschreiben? Wer hat einen Vorschlag? Das ist im besten Sinne eine gefinkelte Reaktion. Ja? Was bedeutet das konkret? Was sehen wir hier? Was läuft hier ab? Wer hat eine Idee? Wir haben hier ein halogeniertes Nitril, ein Butyronitril, 1, 2, 3, 4 C-Atome. Das Ganze wird in Aceton umgesetzt und der Rückfluss. Wir haben hier Kaliumcarbonat und wir haben hier Kaliumjodid. Was läuft bei dieser Reaktion ab? Wer kann das beschreiben? Wer hat eine Idee? Wenn man das Produkt sieht, würde man zu welcher Aussage kommen? Was ist das formal für eine Reaktion? Das Chlor wird substituiert, nicht? Ganz augenscheinlich könnte man sagen, greift unter diesen Bedingungen der Stickstoff als Nukleophil an diesem Kohlenstoff an und substituiert dieses Chlor. Dann könnte man auf die Schnelle mal sagen. Das wäre dann was? Eine nukleophile Substitutionsreaktion. Ja, könnte man meinen. Ist auch im Prinzip richtig. Aber hier ist noch eine spezielle Situation. Welche ist die? Wie könnte man die beschreiben? Meine Damen und Herren, wir haben... Ja?
Wird das Chlor durch Jod getauscht?
Ja, ganz genau. Warum macht man das?
Weil das Jod dann leichter geht als das Chlor.
Genau. Das Chlor wird ersetzt durch Jod, weil das Jod eine bessere Abgangsgruppe ist. Ganz genau. Aber warum funktioniert das, dass wir so einfach das Chlor gegen das Jod austauschen? Wir halten fest, bei dieser Reaktion kommt es zunächst in einer vorgelagerten Reaktion zum Austausch des Chlors durch das Jodid. Das ist eine nukleophile Substitutionsreaktion. Nicht zuletzt deshalb, weil Kaliumchlorid unter diesen Reaktionsbedingungen unlöslich ist, ausfällt, aber Kaliumjodid hingegen unter diesen Reaktionsbedingungen löslich ist und damit wird diese Reaktion ganz stark sozusagen getriggert. Kaliumchlorid fällt aus, Kaliumjodid ist löslich unter diesen Bedingungen. Und dann haben wir hier nicht das Chlorderivat, sondern in situ, in der Reaktion, wird permanent das Jodderivat gebildet und das lässt sich dann leicht substituieren durch dieses Stickstoffnukleophil, das natürlich unter diesen basischen Bedingungen partiell deprotoniert vorliegt. Weiß jemand, wie diese Namensreaktion heißt? Halogenaustausch? Ja? Das ist die Finkelstein-Reaktion, ganz genau. Das heißt, bei der Synthese des Konivaptans spielt eine Finkelstein-Reaktion eine Rolle. Ich möchte Sie bitten, dass Sie diese Reaktion auch noch einmal verinnerlichen und erarbeiten. Das ist eine Reaktion, die immer wieder auch beispielsweise beim Staatsexamen eine Rolle spielt. Ganz genau. Der nächste Schritt dieser Synthese führt dazu, dass hier dieses tosylierte Nitril bzw. Carbonsäureester ringgeschlossen wird. Und zwar erfolgt das unter den Reaktionsbedingungen in DMF bei 0 Grad, ein bisschen Methanol ist auch dabei und Natriumhydrid. Auch diese Reaktion kennen Sie. Auch diese Reaktion haben wir besprochen. Wer hat eine Idee, was das für eine Reaktion sein kann? Sie sollten aber immer bedenken, natürlich, dass Nitrile Carbonsäurederivate sind. Mit welcher Reaktion ist das verwandt? Was passiert bei der Reaktion? Wer kann das beschreiben? Sie sind da?
Martin.
Was passiert hier?
Der Ring wird geschlossen erstmal.
Der Ring wird geschlossen, stimme ich Ihnen absolut zu. Wir sehen hier die Nitrilfunktion. Das bedeutet, welche Rolle hat das Natriumhydrid? Das ist eine Base, völlig richtig. Wo würden Sie erwarten, in diesem Molekül kann eine Deprotonierung durch eine Base erfolgen? Das Hydridion ist ja schon einigermaßen basisch. Wenn Sie sich alle möglichen CH-Funktionalitäten ansehen, wo würden Sie erwarten, wo es am leichtesten geht? Ja, und zwar wo? Ich rück schon näher. An dem Alpha-C-Atom. Das heißt, das Alpha-C-Atom wird deprotoniert. So, und jetzt haben Sie hier ein Kohlenstoffnukleophil, das wo angreift?
Am
Carbonylkohlenstoff. Und jetzt stellen Sie sich vor, das wäre kein Nitril, sondern ein Ester. Was hätte man dann für eine Reaktion? Ich danke Ihnen. Das war jetzt die?
Hanna.
Hanna, Sie haben recht, das ist eine Dieckmann-Ester-Kondensation. Ja? Dieckmann-Reaktion führt zum Ringschluss, ja, und liefert uns dann dieses Acepin-Derivat mit dieser Nitrilfunktion an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hier sehr schöne Namensreaktionen eingebettet in diese Conivaptan-Synthese. Unter anderem eine Finkelstein-Reaktion, eine Dickmann-Reaktion. Und jetzt schauen wir mal, was weiter passiert. Hanna, wollen Sie das beschreiben, was Sie hier sehen? Man kann nicht einmal in Ruhe seinen Kaffee hier trinken. Ja. Die Schutzgruppe vom Amin wird abgespalten unter sauren Bedingungen, ganz genau. Was passiert mit der Nitrilfunktion, weil die verschwindet hier ja. Was bedeutet das, wenn wir unter Rückfluss in Essigsäure und Salzsäure einerseits hier die Schutzgruppe abspalten, aber was passiert hier mit dieser Funktion? Zunächst, was macht das Nitril in saurer Lösung, wenn wir das kochen lang genug? Es wird verseift, hydrolysiert, Nitrile lassen sich leicht verseifen, dann entsteht eine Carbonsäurefunktion und wenn Sie das lang genug sozusagen kochen, dann dekarboxylieren Sie. Nicht? Zuerst Verseifung des Nitrils und dann Dekarboxylierung. Ja? Die Ausbeute ist übersichtlich, nur 43%, aber immerhin haben wir damit sozusagen das aufgebaut, was wir für die Conivaptan-Synthese brauchen. Ich möchte an der Stelle jetzt fragen, warum haben wir hier oben bereits diese Schutzgruppe eingeführt? Ja? Warum haben wir diese Aminfunktion maskiert und daraus sozusagen ein Sulfonsäureamid gemacht durch Umsetzung mit dem Tosylchlorid? Wer hat eine Erklärung? Wo hätte das sonst gestört? Bei welcher Reaktion? Wo hätten wir mit dieser Aminfunktion Interferenzen gehabt? Wie heißt die Kollegin hinter dem Julius? Sie wissen es nicht. Ich gebe es zurück an den Julius. Julius, wo hätte das gestört? Ja, wir haben hier diese Aminfunktion maskiert. Bitte?
50-50 Chance.
Ja. Wir hätten da Probleme gehabt. Die Reaktivität des primären Amins gegenüber der Cyanogruppe. Und das wollten wir verhindern an der Stelle. Gut, wir machen weiter und schauen uns an, was jetzt in der Folge passiert. Das ist relativ einfach. Wer möchte hier kurz beschreiben, was hier gemacht wird? Das ist relativ übersichtlich. Vorschläge, was sehen wir hier? Julius? Also hier setzen wir das Paranitrobenzoesäurechlorid um in Dichlormethan in Gegenwart von Triethylamin. Letztendlich ist das nichts anderes hier als die Acylierung hier dieses Stickstoffes im Sinne einer Säureamidbindung. Ja? Bildung. Ausgehend von einem reaktiven Carbonsäurederivat, Säurechlorid, Umsetzung mit einem Amin. Dieser Acepin-Ring stellt natürlich ein sekundäres Amin dar und wir erhalten auf diese Art und Weise ein Carbonsäureamid. Dann wird die Nitrogruppe hier unter den hier aufgezeigten Bedingungen reduziert, eine weitere Aminfunktion generiert und dann passiert noch einmal eine Säureamidbildung, in dem wiederum ein reaktives Säurechlorid, in diesem Fall ein Biphenylcarbonsäurechlorid umgesetzt wird und dann dieses Produkt entsteht. Und da sind wir schon langsam in der Nähe dieses Conivaptans und ich klicke jetzt weiter und beschreibe jetzt etwas, was ein bisschen aufwendiger ist. Und zwar passiert hier Folgendes, dass zunächst einmal das Grundgerüst hier in Alpha-Position bromiert wird, indem, ich gehe jetzt noch einmal zurück, also hops, das war jetzt nicht zurück, sondern diese Position wird im nächsten Schritt bromiert und das macht man, indem man unter den geeigneten Reaktionsbedingungen, in diesem Fall mit Kupfer-2-Bromid umsetzt, hier ein Brom einführt und dann mit diesem Reagenz hier einen Ringschluss macht, um das entsprechende Imidazol in dieses Conivaptan sozusagen reinzubringen. Ich will auf diese Heterozyklensynthese gar nicht besonders eingehen. Ich möchte zunächst einmal nur fragen, was ist denn das hier für ein Molekül, das hier eingesetzt wird? Wer kann das beschreiben? Daniela? Ja, das Acetamidin führt dann zu einem Ringschluss, wenn dann dieses bromierte Keton umgesetzt wird. Dabei entsteht allerdings nicht nur das gewünschte Imidazol, sondern auch ein Oxazol-Derivat, das Sie hier sehen. Und das bedeutet, dass dann diese Produktmischung am Ende chromatografisch getrennt werden muss, um das gewünschte Conivaptan herzustellen. Ja, Sie haben gesehen, wir haben hier viele schöne Reaktionen, grundlegende Reaktionen der organischen Chemie, die zur Darstellung dieses Arzneistoffes eingesetzt werden, der in Japan entwickelt wurde. Damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Arzneistoffmetabolismus. Das ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir das an der Stelle heute auch kurz diskutieren und zwar nach dem Motto, was haben Zucker mit Arzneistoffmetabolismus zu tun? Man könnte auch sagen, was hat Glucose bzw. was haben Oxidationsprodukte der Glucose mit Arzneistoffmetabolismus zu tun? Arzneistoffmoleküle, und damit meine ich jetzt an der Stelle kleine organische Moleküle, die als Arzneistoffe eingesetzt werden, werden in unserem Körper behandelt wie andere Fremdmoleküle, wie andere Xenobiotika. Der Körper versucht, sie wieder loszuwerden. Und dieses Loswerden bedeutet, dass wir zunächst einmal festhalten müssen, dass Arzneistoffe in aller Regel lipophile Eigenschaften aufweisen. Sie sind manchmal auch sehr hydrophil, aber in aller Regel sind Arzneistoffe eher lipophil. Und lipophile Arzneistoffe, die oral appliziert werden, in den systemischen Kreislauf aufgenommen werden, werden nach endlich langer Zeit wieder aus dem Körper ausgeschieden. Und meist werden sie nicht unverändert ausgeschieden, weil das geht gar nicht so einfach. Insbesondere bei lipophilen Molekülen. Und lipophile Moleküle werden typischerweise, nicht nur, aber typischerweise, in der Leber verstoffwechselt. In der Leber verstoffwechselt. In den Hepatozyten. Und was hier meist passiert in den Hepatozyten ist, dass Arzneistoffe sogenannten Phase-1-Reaktionen unterworfen werden. Das kann sein eine Oxidation, eine Reduktion, das kann eine Hydrolyse sein, eine Hydroxylierung, eine N-Desalkylierung und, und. Diese Phase-1-Reaktionen werden typischerweise katalysiert durch sogenannte Zytochrom-P450-Enzyme, durch sogenannte ZYP-Enzyme. Und das Ziel ist es, über eine solche Phase-1-Reaktion ein lipophiles Molekül an ganz bestimmten Stellen zu funktionalisieren. Funktionalisieren heißt, an einer Stelle aus einem lipophilen Eck einen hydrophilen Anker zu generieren. Ein sehr prominentes Beispiel ist die Parahydroxylierung von Aromaten. Wenn Sie beispielsweise in einem Arzneistoff einen Phenylrest haben, dann kann über eine ZYP-katalysierte Reaktion diese 4-Position hydroxyliert werden. Und dann habe ich hier eine phenolische OH-Gruppe. Das wäre eine klassische Phase-1-Reaktion. Damit bekommt dieser Arzneistoff eine OH-Gruppe und das bedeutet Verringerung der Lipophilie in aller Regel. Diese Funktionalisierung bildet vor allem auch die Grundlage dafür, dass nach Abschluss dieser Phase-1-Metabolismusreaktionen sogenannte Konjugationsreaktionen eintreten können. Konjugation heißt, dass diese Phase-1-Metaboliten, manchmal geht das mit den Arzneistoffen direkt, konjugiert werden mit Schwefelsäure, mit Essigsäure und insbesondere mit Glucuronsäure. Und Sie erinnern sich, wir haben Glucuronsäure kennengelernt als Oxidationsprodukt der Glucose, und zwar konkret die Oxidation der primären OH-Funktion in Position 6, die Oxidation der CH2-OH-Gruppe hin zu einer Carboxylgruppe. Und diese Konjugate, die durch Sulfatierung, durch Umsetzung mit entsprechenden Glucuronsäure-Vorstufen entstehen, sind in hohem Maße hydrophil. Und das bedeutet, dass diese Derivate leicht renal eliminiert werden können. Ein lipophiler Arzneistoff, der nicht in eine hydrophile Form übergeführt wird, kann nicht renal ohne weiteres eliminiert werden. De facto gar nicht. Ja? Und das ist eine wichtige Reaktion und ich möchte Ihnen das anhand der Metabolisierung der Benzodiazepine nahebringen. Sie erinnern sich, wir haben im letzten Jahr auch einmal an einer Stelle die Synthese eines Benzodiazepins uns angesehen und hier sehen Sie sehr verallgemeinernd die Verstoffwechselung, den Metabolismus der verschiedenen Benzodiazepine, die heute therapeutisch eingesetzt werden. Beispielsweise rufe ich hier auf das Diazepam. Das Diazepam ist ein Arzneistoff, der hier an dieser Stelle noch eine Methylgruppe trägt. Aber dieses Diazepam wird in der Leber durch eine Phase-1-Reaktion vermittelt, katalysiert durch das Zypenzym 3A4. Das ist sowas wie ein Arbeitsesel im Metabolismus. 25% aller Arzneistoffe werden über Zyp 3A4 verstoffwechselt, desalkyliert. Das heißt, es entsteht aus diesem Diazepam, aber auch aus Prazepam beispielsweise, durch N1-Desalkylierung vermittelt über das Zypenzym 3A4, das Nordazepam. Interessanterweise kann dieser Katalysator nicht nur sozusagen eine Desalkylierung voranbringen, sondern mit Hilfe von Zyp 3A4 können wir in dieser Position hier auch eine OH-Gruppe einführen. Hydroxylierung. Nicht? Und wenn wir hier auf der einen Seite desalkylieren und auf der anderen Seite hier hydroxylieren, dann bedeutet das, die Lipophilie dieses Moleküls wird vermindert und gleichzeitig bringe ich funktionelle Gruppen in das Molekül, um dann eine Phase-2-Konjugation auf den Weg zu bringen. Und die Phase-2-Konjugation, die sehen Sie hier sozusagen auch in Form einer Formel abgebildet. Die Glucuronidierung des Oxazepams führt zu einem Oxazepam-3O-Glucuronid und dieses Glucuronid ist in hohem Maße wasserlöslich und renal eliminierbar. Und das ist hier ein Derivat der Glucose, die Position 6 hier ist oxidiert, die Carboxylfunktion und wir haben hier das Oxazepam mit seiner OH-Gruppe gebunden und zwar im Sinne eines Acetals. Nicht? Und damit verstehen wir auch, dass Zucker auch sozusagen eine Rolle spielen beim Arzneistoffmetabolismus. Glucuronide. Und das werden Sie später noch sehr, sehr oft und häufig auch sehen. An der Stelle könnte man vielleicht noch etwas auch festhalten, was insbesondere bei Benzodiazepinen wichtig ist. Wenn ein Arzneistoff, ich sage einmal, und da gibt es eine ganze Reihe von Vertretern aus der Gruppe der Benzodiazepine, eine lange Halbwertszeit haben, dann ist die Frage zu stellen, ob das sozusagen immer auch sinnvoll ist und gut ist, wenn dann diese Arzneistoffe therapeutisch eingesetzt werden. Lange Halbwertszeiten bedeuten nämlich sehr oft, dass diese Wirkstoffe nicht nur dann wirken, wenn es gewünscht ist, nämlich in der Nacht, wenn sie als Hypnotika eingesetzt werden, sondern möglicherweise noch zu lange in den Tag hineinwirken, Hangover und dann sozusagen auch die Ursache dafür ist, ich sage mal, dass jemand, der 72 Jahre alt ist, um Mitternacht zu spät ein Benzodiazepin eingenommen hat, ins Bett geht, in der Früh aufsteht, noch immer schlaftrunken ist, dann über den Traktor seines Enkels stolpert, Spieltraktor meine ich jetzt, ja, und sich den Oberschenkelhals bricht, sage ich einmal. Das wird später für Sie noch ein Thema sein, im Kontext dann der klinischen Pharmazie. Wir bleiben jetzt aber beim Zucker, bei der Zuckerchemie. Und ich zeige Ihnen diese Abbildung, die ich an der Stelle schon gezeigt habe, gestern am Abend übrigens auch. Und diese Abbildung zeigt uns, dass es eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die heute einen Beitrag leisten zur Glukosehomöostase. Glukosehomöostase. Und es ist überhaupt keine Frage, dass der Blutzuckerwert, die Blutzuckerkonzentration, ich sage einmal, innerhalb enger Grenzen stabil sein sollte. Man sagt heute, nüchtern Plasmakonzentration sollte irgendwo liegen bei 90 Milligramm pro 100 Milliliter. Wenn Sie Werte messen, nüchtern, Kapillarblut, 2-3 Tropfen, Teststreifen mit diesen sogenannten Point-of-Care-Geräten, und Sie messen in der Früh, vor dem Frühstück, eine Blutglukosekonzentration, sagen wir mal, von 200 Milligramm pro Deziliter, dann kann man sagen, da brennt der Hut, nicht? Ja, da ist irgendwas faul, da muss man was machen. Und typischerweise werden dann diese Patienten eben therapiert. Ein Bündel aus Maßnahmen, medikamentös, nicht medikamentös. Man sagt, die Patienten werden eingestellt auf ihre Arzneimittel. Und diese Patienten, Typ-2-Diabetiker oder Typ-1-Diabetiker, sind dann auch gefordert, ihren Blutzucker, ihre Konzentration zu managen. Und dieses Management der Blutglukosekonzentration ist ein Zusammenspiel der korrekten Anwendung der Arzneimittel, der richtigen Ernährung. Und letztendlich geht es darum, dass diese Patienten natürlich auch immer wieder ihre Blutglukosekonzentrationen testen, um festzustellen, ob sie denn mit ihren Werten im grünen Bereich sind. Das ist sozusagen ein wesentliches Element des Diabetesmanagement, Blutglukosekonzentrationsbestimmung. Allerdings gibt es immer nur einen Punktwert und spiegelt die augenblickliche Situation wider. Es gibt einen Wert, der beim Diabetesmanagement eine ganz entscheidende Rolle spielt und vor allem auch Auskunft darüber gibt, ob in der Vergangenheit, in den letzten Tagen und Wochen, die Blutglukosekonzentration physiologisch war oder möglicherweise unphysiologisch. Und das ist das sogenannte HbA1c-Wert. Wir kommen gleich dazu. Das ist eine Größe, die ist für Diabetiker wichtig. Überschreitet der HbA1c-Wert einen bestimmten Wert, dann kann man sagen, dann war die Einstellung nicht optimal. Dann lagen in der Vergangenheit zu hohe Blutglukosekonzentrationen vor. Was bedeutet das? Das will ich Ihnen konkret anhand der nächsten Abbildung zeigen. Das hier ist das Hämoglobin. Und dieses Hämoglobin ist ein großes Molekül, das insbesondere dadurch imponiert, dass es Sauerstoff transportieren kann. Das wissen wir. Hämoglobin ist unser Sauerstofftransporter, auch im Blut. Und dieses Hämoglobin, das sehen Sie hier. Es ist aufgebaut aus mehreren Ketten, besteht aus Alpha-Ketten bzw. Beta-Ketten. Und wir wissen natürlich, dass diese Ketten Peptide darstellen mit einem Carboxy-Terminus und einem N-Terminus. Und jetzt ist es für Sie wichtig, dass wir realisieren, dass wenn dieses Hämoglobin zirkuliert, dieses Hämoglobin nicht nur ein wichtiger Sauerstofftransporter ist, sondern auch ein großes Molekül darstellt, das über eine gewisse Reaktivität verfügt. Über eine gewisse Reaktivität, die nicht zuletzt wiedergespiegelt wird durch diese Aminfunktionen, beziehungsweise müsste man korrigieren, ja, durch diese Aminfunktionen der terminalen Aminosäuren in diesen beiden Beta-Ketten. N-Terminus, Carboxy-Terminus. Und diese Aminfunktionen, die reagieren natürlich als Stickstoffnukleophile. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass Hämoglobin gleichzeitig mit der Glukose im Blut zirkuliert, dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass das Stickstoffnukleophil, ja, welches hier repräsentiert wird durch diese terminalen Aminosäuren bzw. deren Aminogruppen, dass diese Aminogruppen reagieren können mit der Aldehydfunktion der Glucose. Ne? Ganz einfache Reaktion. Das heißt, es kommt zur Glykosylierung, ja, dieses Hämoglobins, und das ist das HbA1c. Ich gebe zu, dass diese 6 Ringe hier eher darauf hinweisen, dass das Zyklohexylreste sind. Gemeint ist hier aber, dass das sozusagen die Pyranringe der Glucose sind. Ja? Ist chemisch nicht korrekt dargestellt. Das ist eine Abbildung, die habe ich aus einem Medizinerlehrbuch. Ja? Wollen wir mal nachsehen. Ist nicht böse gemeint. Ja? Ist nicht die korrekte Formel. Was sich hier aber wirklich abbildet, ist das, was Sie hier sehen. Nämlich, dass die Glucose mit dem Hämoglobin bzw. diesen Beta-Ketten eine Schiffsche Base bildet und diese Reaktion, ja, ich werde jetzt gleich sagen, was ist denn das da hier? Ne? Ja, warum zeige ich das hier? Der eine oder andere hat schon gelacht, ihr habt das schon bemerkt. Ja? Warum zeige ich diese Reaktion? Sie haben alle erkannt, das ist eine wunderbare Situation, insbesondere in den wärmeren Jahreszeiten. So ein Grill angeworfen, egal wo, kann manchmal ganz viel Freude bereiten. Nicht, nicht zuletzt wegen der Grillköstlichkeiten. Und ich habe selten erlebt, dass jemand, ich sage mal, bevor hier so ein Fleischstück gegrillt wurde, so ein Fleischstück roh runtergewürgt hat. Nicht? Jeder freut sich, wenn man so ein Stück Fleisch auf den Grill legt, ja, wenn sich dann diese wunderbaren Düfte entwickeln, nicht? Wenn sich diese Aromen bilden. Ja, rinnt Ihnen auch schon das Wasser im Mund zusammen? Ja. Das, was hier beim Grillen passiert, hat in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeit mit der HbA1c. Bildung, und zwar deshalb, weil beim Grillen die sogenannte Maillard-Reaktion abläuft. Das ist die Reaktion, wo man meint, Maillard-Reaktion beschreibt eine Reaktion. In der Tat ist es aber so, dass das mehrere Reaktionen beschreibt, aber zunächst einmal beschreibt die Maillard-Reaktion die Reaktion von Glucose, und das steckt auch im Muskelfleisch, mit Aminen, die repräsentiert werden auch durch die Aminogruppen von Aminosäuren. Und diese Maillard-Reaktion ist die geschmacksbildende Reaktion, wenn Sie beispielsweise Fleisch grillen oder Pommes frittieren. Und deshalb zeige ich Ihnen hier diesen Grill. Maillard-Reaktion. Und die Chemie, die dahinter steckt, sowohl bei der HbA1c-Bildung bzw. bei der Maillard-Reaktion, ist, dass Zucker mit Proteinen reagieren, zunächst diese Schiffschen Basen bilden und dann schließt sich hier etwas an, was ich jetzt nicht näher ausführe, und das ist die sogenannte Amadori-Reaktion oder die Bildung sogenannter Amadori-Produkte. Aber mir ist es wichtig, dass wir an der Stelle sozusagen realisieren, dass unter physiologischen Bedingungen, insbesondere aber auch unter pathophysiologischen Bedingungen, wenn die Blutglukosekonzentration zu hoch ist, Glucose reagiert mit dem Hämoglobin, das lässt sich quantifizieren, das ist die Bestimmung des HbA1c-Wertes und ist ein wichtiger Parameter bei der Einstellung von Diabetes mellitus-Patienten. Und gleichzeitig wollen wir festhalten, dass wenn Sie im Mai Ihren Kohle- oder Gasgrill anwerfen, letzteres ist mein Favorit, ja, es geht schneller und ist steuerbarer, dann werden Sie, wenn Sie da grillen, auch sozusagen eine Maillard-Reaktion haben. Und ich bin ganz sicher, dass wenn Sie das nächste Mal grillen und Sie haben Ihre Freundinnen und Freunde eingeladen und Sie erklären dann auch, wie es zur Bildung der Geschmacksstoffe kommt, indem Sie neben dem Grill auch eine kleine Tafel aufstellen und dann auch noch die Maillard-Reaktion aufmalen, da bin ich ganz sicher, dass Sie ganz groß rauskommen, ja, mit Ihrer Grillparty. Meine Damen und Herren, aus technischen Gründen, ich habe heute Senatssitzung im Präsidium der Universität, muss ich an dieser Stelle heute aufhören. Ich hoffe, Ihnen hat insbesondere der Abschluss der heutigen Vorlesung ein bisschen Spaß gemacht. Ich weise darauf hin, dass die Vorlesung weitergeht, und zwar am Freitag in dieser Woche. Das ist also der Freitag, bevor ich dann mit meinen Kollegen und Ihren Kolleginnen und Kollegen in die Winterschule fahre. Ich sage gleich, das wird eine spannende Vorlesung. Wer nicht kommt, ist selber schuld. Ja? Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nehmen Sie das, was wir heute besprochen haben, auch mit. Ist ganz wichtig. Lernen Sie nicht die Konivaptan-Synthese auswendig, aber schauen Sie sich die grundlegenden Reaktionen, die zur Bildung des Wirkstoffes führen, genau an. Vielen Dank.